SRF 2 Kultur.
Der Fall ist ein Hammer. Am Wochenende hat das deutsche Nachrichtenmagazin Focus berichtet, 1500 Kunstwerke seien aufgefunden worden. Wertvolle Klassiker der Moderne von Chagall, Picasso, Matisse, von Max Beckmann, Franz Marc, Emil Nolde oder Paul Klee seien aufgetaucht. Und zwar in der Münchner Wohnung eines Kunsthändlersohnes. Es soll sich dabei um Bilder handeln, die von den Nationalsozialisten als entartet konfisziert wurden und die bislang als verschollen galten. Es soll, könnten, würden, seien. Elinor Landmann über Mutmaßungen und Fakten.
Fast nichts ist bekannt und überhaupt nichts wird bisher von offizieller Stelle bestätigt. Im Nachrichtenmagazin Focus steht, dass es sich um rund 1500 Werke handle, dass darunter Werke der klassischen Moderne seien, von eben Chagall, Picasso und den anderen bereits genannten Großen. Aber auch alte Meister wie Dürer sollen darunter sein. Bisher ist kein einziges Werk bestätigt. Es gibt keine öffentlich bekannte und vor allem bestätigte Liste der fraglichen Werke. Im Fokus steht weiter, dass diese rund 1500 Werke von den Nationalsozialisten als sogenannt entartet konfisziert wurden oder jüdischen Sammlern geraubt wurden. Damit riecht das Ganze nach Raubkunst. Allerdings gilt es zu unterscheiden. Die als entartet bezeichneten Werke hingen meist in deutschen Museen, in öffentlichen Sammlungen, und per Gesetz wurde 1938 der Verkauf dieser entarteten Werke ins Ausland legitimiert. Als Raubkunst gilt nur, was in privaten Sammlungen war, und nur das ist für die heute lebenden Erben einklagbar. Laut dem Medienbericht im Fokus sollen rund 200 dieser Bilder als vermisst gemeldet sein. Das ist ein weiterer Hinweis auf Raubkunst, nützt aber nichts weiter ohne die Liste der Werke. Wir wissen also, dass wir nicht viel wissen. Aber es gibt auch etwas, das wir wissen. Die jetzt aufgefundenen Bilder befanden sich in der Wohnung von Cornelius Gurlitt, Sohn des Kunsthändlers Hildebrand Gurlitt. Und Hildebrand Gurlitt handelte im nationalsozialistischen Deutschland mit klassischer Moderne. Er war einer der vier Verwerter, einer der vier Kunsthändler, die als sogenannt entartete Kunst beschlagnahmten Werke gegen Devisen ins Ausland verschob. Hildebrand Gurlitt war eine große Nummer und er behauptete, die Bilder und seine Geschäftsunterlagen seien in Dresden im Krieg verbrannt. Dem war vielleicht nicht so. Aber was nun tatsächlich erhalten ist, darüber ist noch viel zu wenig bekannt und es braucht dringend sorgfältige Aufklärung.
Vieles also ist nach wie vor unklar in diesem brisanten Münchner Fall. Ob auch eine Schweizer Galerie in den Handel verwickelt war, darüber sprechen wir gleich hier auf SRF 2 Kultur. Im Zusammenhang mit dem spektakulären Bilder von den München ist auch der Name einer Schweizer Galerie gefallen. Laut einem Pressebericht der Süddeutschen Zeitung soll der Sohn des Kunsthändlers Hildebrand Gurlitt, Cornelius Gurlitt, einige Werke über die Berner Galerie Kornfeld verkauft haben. Cornelius Gurlitt sei, so die Süddeutsche, beim Rückweg von der Schweiz nach Deutschland den Zollfahndern aufgefallen, weil er viel Bargeld von einem Verkauf bei Kornfeld auf sich getragen habe. Dazu liegt seit kurzem eine schriftliche Stellungnahme der Galerie Kornfeld vor. Irene Grüter, was steht da drin?
Die Galerie bestätigt, dass es geschäftliche und persönliche Kontakte zu Cornelius Gurlitt gegeben hat, und zwar im Jahr 1990. Damals verkaufte Gurlitt in einer Auktion Arbeiten von Künstlern, die, und hier heißt es etwas vage, wohl aus dem Bestand der sogenannten entarteten Kunst kamen, die 1937 in deutschen Museen beschlagnahmt wurden. Und hier folgt in der Pressemitteilung unterstrichen der Satz, und deren Handel auch heute nicht angefochten werden kann. Wie wir eben hörten, gelten ja nur entwendete Werke aus Privatsammlungen als Raubkunst, nicht aber solche, die damals aufgrund der Gesetzeslage in Deutschland aus Museen geholt wurden.
Und von welchen Künstlern stammen jetzt die gehandelten Werke?
Davon ist in der Pressemitteilung nicht die Rede. Für eine mündliche Stellungnahme war heute bei der Galerie Kornfeld niemand zu erreichen. Zur Frage, wie Cornelius Gurlitt in Besitz dieser Werke kam, ein Kunsthändler muss ja die Provenienz, also die Herkunft von Werken prüfen, heißt es, es handle sich um eine offensichtlich nicht deklarierte Erbschaft. Cornelius Gurlitt habe den Bestand von seiner Mutter Helene geerbt. Es bleiben also einige offene Fragen. Es ist ja brisant, dass sein Vater behauptet hatte, ein Großteil seines Kunstlagers sei im Dresdner Feuersturm im Krieg vernichtet worden. Einen Punkt dementiert die Galerie Kornfeld aber ganz klar. Sie schreibt, dass Bargeld, mit dem Cornelius Gurlitt 2010 am Zoll aufgefallen ist, stamme nicht von einem Verkauf der Galerie Kornfeld. Nach 1990 habe es keine Verkäufe mehr gegeben.
Irene Grüter, über die Einschätzung des Münchner Fundes sprechen wir hier auf SRF 2 Kultur gleich noch mit einem Kunsthistoriker. 1500 Kunstwerke in einer vermüllten Münchner Wohnung. Vieles ist nach wie vor unklar im brisanten Fall. Gelten die 1500 Werke als Raubkunst oder nicht? Das ist eine der wichtigsten Fragen. Elinor Landmann hat darüber und über weitere Hintergründe mit dem Historiker Thomas Burmberger gesprochen.
Thomas Burmberger, Sie haben sich als Historiker auf Raubkunst aus der NS-Zeit spezialisiert. Wie ist die juristische Lage? Wenn diese Werke, die jetzt in München gefunden wurden, wenn die aus deutschen Museen stammen, ist das dann Raubkunst?
Also die sogenannte entartete Kunst, die von den Nazis aus deutschen Museen entfernt und teilweise ins Ausland verkauft worden ist, das war meistens Staatsbesitz. Also nach den damaligen Gesetzen haben die Nazis immer in Anführungsstrichen rechtmäßig gehandelt. Es gab einige wenige Bilder, die als Leihgaben in den Museen waren. Eines der berühmtesten war ein Kandinsky-Bild, das später dann in den 50er Jahren vom Kunsthändler Bayerle gekauft wurde und wo es dann ein Restitutionsbegehren gab. Aber wenn es staatlicher Besitz war, dann hat gewissermaßen der Staat selber staatliche Institutionen bestohlen und man müsste höchstens dann heute die Bilder wieder in staatliche Museen, wo sie früher waren, zurückgeben.
Das heißt auch, wenn jetzt unter diesen Münchner Werken Arbeiten aus Privatsammlungen sind, dann ändert sich die Lage.
Das ist zweifellos so und ich würde vermuten, dass es eben unter diesen 1500 Gemälden, wenn sich diese Zahl bestätigt, dass es eben auch sogenannte Raubkunst hat. Der Hildebrand Gurlitt, der war eben nicht nur Verwerter von entarteter Kunst, sondern hat eben auch mit Raubkunst gehandelt. Ich weiß von einem Fall, da hat er zum Beispiel ein Bild von Segantini, dem Luzerner Kunsthändler Theodor Fischer, verkauft. Fischer war ja einer der Schweizer Kunsthändler, der mit Raubkunst gehandelt hat. Also das war ein Fall und es gab sicher noch eine ganze Anzahl weitere.
Und wenn jetzt diese Werke als Raubkunst in Frage kommen, das heißt, die Erben können Restitution fordern?
Das ist in der Tat so, ja. Die sind selbstverständlich restitutionsfähig, sei das, weil sie gestohlen sind oder weil sie zum Beispiel auch unter Zwang verkauft worden sind.
Sie haben es angesprochen, Vater Hildebrand Gurlitt war eben einer dieser vier Kunsthändler, die sogenannte entartete Kunst verkauft haben. Cornelius Gurlitt heißt gleich, ist der Sohn. Wenn jetzt ein Sohn dieses Gurlitt einer Galerie Kunst anbietet, wie sollte diese Galerie reagieren?
Ja, selbstverständlich muss die Galerie mal die Provenienz abklären. Gibt es da eine lückenlose Provenienz? Gibt es da Vorbesitzer, die möglicherweise belastet sind? Wenn es unter den Vorbesitzern zum Beispiel eine jüdische Familie gegeben hat oder einen jüdischen Kunsthändler, dann ist das schon mal ein Zeichen, dass man da sehr vorsichtig sein muss. Und wenn eben zum Beispiel ein Gurlitt mir ein Bild von jemandem anbieten würde, dann würden selbstverständlich die Alarmglocken läuten. Für mich ist unerklärlich, wieso eben auch bestandene Kunsthändler oder Galerien da nicht vorsichtig sind, wenn eben der Name Gurlitt oder andere, die mit Raubkunst gehandelt haben, noch weiter mit Bildern handeln und diese anbieten.
Jetzt werden da große, große Namen gehandelt im Zusammenhang mit diesem Münchner Fall. Wir wissen noch überhaupt nichts. Trotzdem, wie schätzen Sie die Brisanz ein, dieses Fundes jetzt?
Also wenn sich bestätigen sollte, dass der Fall diese Dimensionen hat, dann ist das wirklich ein absolut gigantischer, sensationeller Fall, wie es ihn, glaube ich, noch nie gegeben hat seit Ende des Zweiten Weltkriegs.
Wegen des Umfangs oder warum?
Wegen des Umfangs, ja, aber auch wegen der Tatsache, dass das offenbar 70 Jahre fast unter dem Deckel gehalten wurde. Was zum anderen auch wieder nicht erstaunlich ist vielleicht, weil der Hildebrand Gurlitt ja nach dem Zweiten Weltkrieg als sehr respektabler Kunsthändler gegolten hat. Also da hat man offenbar keine Fragen gestellt. Aber eben dieser Fall würde die These bestätigen, dass noch sehr viel Raubkunst eben in privaten Sammlungen, in privaten Händen ist. Und ich würde vermuten, eben nicht nur in Deutschland, sondern eben auch in der Schweiz. Und die Tatsache, dass Cornelius Gurlitt beim Grenzübertritt von der Schweiz nach Deutschland mit einem größeren Geldbetrag von der Zollfahndung aufgespürt worden ist, wirft ja auch einige Fragen auf. Also was hat er in der Schweiz gemacht? Wieso hat er Bargeld auf sich getragen? Hat er möglicherweise eben aus seinem Schatz Bilder in die Schweiz verkauft? Das sind alles Fragen, die hoffentlich dann im Laufe der Untersuchung geklärt werden.
Der Historiker Thomas Burmberger auf SRF 2 Kultur. Auf morgen Vormittag hat die deutsche Staatsanwaltschaft in Augsburg angekündigt, über die Ermittlungen zu informieren. Die Jury in Paris hat entschieden. Der Prix Goncourt geht dieses Jahr an den Schriftsteller Pierre Lemaitre. Lemaitre bekommt den prestigeträchtigen französischen Literaturpreis für seinen Roman Au revoir là-haut. Das Buch liegt bereits in einer 100.000er Auflage in den Buchhandlungen. Der Verleger Albert Michel wird nachdrucken müssen. Ich bin jetzt verbunden mit Literaturkritiker Jan Farron in Lausanne, der auch zum Team des SF Literaturclubs gehört. Meine Frage, war die Entscheidung für Pierre Lemaitre zu erwarten, Jan Farron?
Ja, es war eigentlich keine Überraschung. Das Buch ist schon seit Wochen also sehr sehr gut angenommen worden. Ich habe auch mit Buchhändlern diskutiert. Also es war auch für viele Buchhändler das Favorit. Obwohl es gibt natürlich 4 Nominierten und es wurde auch über Jean-Philippe Toussaint gesprochen, über Karine Thuil. Aber eigentlich ist es auch keine Überraschung, auch in einem Jubiläumsjahr, weil der Roman thematisiert das Ende des Ersten Weltkriegs und nächstes Jahr, also werden die 100 Jahre der Grande Guerre überall in Frankreich kommemoriert. Also keine Überraschung.
Welchen Stoff hat denn Lemaitre für seinen Erfolgsroman ausgewählt aus dieser Zeit des Ersten Weltkriegs?
Es geht um den Ersten Weltkrieg und zwar um das Ende des Ersten Weltkriegs. Also die letzten Kämpfe am Front, dann trifft man 2 Soldaten, also die das Schlimmste erleben. Der eine heißt Albert, ist Bankangestellter und er wird in ein Granatenloch geworfen und wird dann von seinem Kumpel gerettet, Edouard. Und dieser Edouard, ein sehr begabter Zeichner, also indem er ihn das Leben rettet, wird also die Hälfte seines Gesichts herausgerissen. Also Edouard ist so ein Emblem dieser sogenannten Gueule cassée, zerschlagenen Fressen, umgangssprachlich gesagt, dieses Ersten Weltkriegs. Und dann entwirrt sich das Plot, also nach dem Ersten Weltkrieg werden die 2 sehr hochstaplerisch, obwohl es sind eigentlich sehr sympathische Figuren, also sie werden... Edouard, der begabte Zeichner, wird dann einen Katalog aus Totendenkmälern entwerfen und dank diesem Katalog werden die beiden reich werden und dann verschwinden. Es ist eigentlich ein Abenteuerroman, ein Schelmenroman à la Arsène Lupin. Also mit vielem Humor und auch mit viel Empathie für diese Elenden des Ersten Weltkriegs.
2 Veteranen, die sich nach dem Kriegsende durchschlagen müssen und irgendwie durchwursteln. Was hat die Jury denn zu ihrem Entscheid bewogen? Was lobt sie besonders am Buch von Pierre Lemaitre?
Also ich glaube, eben in diesem Kontext der Kommemoration ist es natürlich kein Zufall. Franzosen sind besessen von diesem Ersten Weltkrieg und es gibt natürlich, dass auch durch die Eltern und die Großeltern auch miterlebt haben. Und das Jury hat auch die Qualität des Schreibens zelebriert. Also Bernard Pivot, der große französische Kritiker, der eben seit Jahren zum Goncourt-Jury gehört, hat dann gesagt, die Lemaitre schreiben erinnere an Film. Es sei eben sehr, sehr schnell, es hatte viel Rhythmus, war sehr spannend geschrieben und auch extrem literarisch. Lemaitre zitiert auch viel, ist ein sehr belesener Mensch, der auch ganz spät mit dem Schreiben anfing. Also es gibt auch viele Zitate aus der sogenannten großen Literatur und eben es ist auch populär, das hat auch Pivot gelobt, populär im guten Sinne des Wortes.
Pierre Lemaitre kannte man bisher als ziemlich erfolgreichen Thriller-Autor. Was bedeutet jetzt dieser Preis für ihn?
Also der Goncourt-Preis ist natürlich die größte Anzeichnung in Frankreich, obwohl auch viele Gerüchte seit Jahren über den Goncourt zirkulieren, die eben die Intrigen innerhalb des Jurys denunzierten. Aber trotzdem ist der Goncourt noch immer der größte französische Literaturpreis. Dann ist es natürlich eine symbolische Anerkennung für einen Krimi-Autor und es bedeutet auch Verkaufserfolg. Also der Goncourt-Preis ist eigentlich nur mit 10 Euro dotiert, aber ein guter Goncourt verkauft sich über die Million Exemplaren. Und oft ist es eben das ideale Weihnachtsgeschenk, der letzte Goncourt-Preis. Und man könnte glauben, dieses Jahr wird es sogar ein gelesenes Goncourt sein, weil es ist ein sehr gutes und sehr spannendes Buch. Und Lemaitre hat auch eine Ambition, er will einen Zyklus schreiben aus 10 Bänden. Von 1920, eben von dieser direkten Nachkriegszeit, bis 2020. Also ein Puzzle à la Balzac, eine Comédie humaine des 20. und 21. Jahrhunderts. Also das ist sein Projekt und dieser Au revoir là-haut wäre dann der erste Band.
Mit einem tollen Zyklus. Startschuss natürlich. Ja. Jan Farron, Sie haben die Intrigen erwähnt. Zu reden hat ja im Vorfeld schon gegeben, dass die Jury und die Shortlist des Prix Goncourt für dieses Jahr fast ausschließlich männlich besetzt waren. Schadet das dem Ansehen des Preises nicht?
Gut, man muss natürlich, es gab eine kleine feministische Demonstration während der Preisverleihung. 10 Frauen, also die kamen und haben eigentlich die männliche Qualität des Schreibens gelobt, so dass auch mit Humor und Ironie, also ich würde das nicht zu ernst nehmen, diese Demonstration, es war auch humorvoll. Es gibt die letzte Goncourt-Trägerin war Marine Diaye vor 4 Jahren. Der Goncourt-Jury wird von Edmond Charles-Roux präsidiert. Also die hat selbst den Goncourt gewonnen vor mehr als 40 Jahren und ist als mehr als 10 Jahren die Präsidentin dieses Jurys. Also ich würde keinen Macho-Vorwurf machen in diesem Sinne. Ich glaube, es ist es gibt vielleicht wichtigere Ungerechtigkeiten, zum Beispiel, dass immer die gleichen Verleger den Preis bekommen. Also das scheint mir ein wichtigerer Vorwurf zu sein.
Jan Farron aus Lausanne über den Prix Goncourt und den diesjährigen Sieger Pierre Lemaitre und seinen Roman Au revoir là-haut. Die Musikplattform YouTube gilt schon lange als Trendbarometer. Nun hat die Google-Tochter in der Nacht auf heute zum ersten Mal auch Musikpreise vergeben, in insgesamt 6 Kategorien. Unter anderem hat der Hip-Hop-Star Eminem gewonnen. Früher waren solche Preise die Fachkompetenz von MTV und Co. Heute, in der Internet-Ära, scheint dieser Sender endgültig von YouTube abgelöst worden zu sein. David Vogel hat sich darüber mit dem Leiter der SRF3 Musikredaktion Michael Schuler unterhalten.
In den 80er und 90er Jahren hat MTV mit Musikclips die Musikbranche revolutioniert. Nun sorgen die YouTube Musik Awards für Furore. Wie sehen Sie das eigentlich? Ist das auch eine neue Revolution in der Popwelt?
Also YouTube steht natürlich schon lange für Musik. YouTube ist die größte Musikplattform weltweit, die verbindet Fans aus allen Ecken der Welt und schafft natürlich ganz neue Content, nämlich nicht nur das Originalvideo, sondern sehr oft ist ja eigentlich die Adaption. Sprich, jemand, der einen Song dann covert, sich bei sich zu Hause aufnimmt, eigentlich fast amüsanter, auch spannender. YouTube hat aber auch eine neue Währung sozusagen geschaffen, nämlich die Klicks, die mittlerweile ja in dreistelligen Millionenhöhen sich bewegen. Das führt ja eigentlich zu einer neuen Währung, die sich ja mittlerweile auch monetär wieder auszahlt. Von dem her kann man sicher sagen, YouTube ist eigentlich das MTV der Neuzeit.
In den 80er, 90er Jahren war MTV das Maß aller Dinge. Ist MTV heute überhaupt noch relevant für Sie auch als Leiter einer wichtigen Musikredaktion?
In dem Sinn eigentlich nicht. MTV ist weder bei uns in den Redaktionsräumen aufgeschaltet, noch spielt MTV eine Rolle beim sozusagen Breaken von neuen Künstlern, beim Bekanntmachen von neuen Künstlern. MTV setzt eigentlich auf 10, 15 bekannte Künstler, deren ihre Videos, die sie ab und zu noch spielen, aber eigentlich eher als Pausenfüller. Groß setzen sie auf Soaps, groß setzen sie auf eigene Fernsehformate, die sie kreiert haben, sei dies Jackass, sei dies andere Geschichten, die sicher sehr nahe beim Zielpublikum sind, aber eigentlich nichts mehr mit dem konventionellen Musikverständnis zu tun haben. Von dem her ist für uns MTV in dem Sinn noch spannend, dass wir nächsten Sonntag sicher mit einem Auge auch auf diese EMAs, die European Music Awards, schauen, weil es doch halt ein glamouröser Auftritt, Auftritte gibt, aber für uns eigentlich keine große Relevanz mehr sonst genießt.
Aber wenn wir nur ganz konkret vergleichen, bei MTV programmiert ein Redaktor das Musikprogramm, bei YouTube sind es die User, die selber klicken. Das heißt, Interessanz steht über Relevanz.
Das kann man sicher so sagen. Ich denke mir, wobei lustigerweise ja sehr viele von diesen Klicks die Millionen oder sogar die Milliardengrenze geknackt haben, auch auf den konventionellen Medien, sei es Fernsehen, sei es Radio, sei es Print, trotzdem noch stattfinden. Also die ganz, ganz großen Internet-Hype aller, dass es nur über YouTube funktioniert hat, das gibt es eigentlich ganz wenig. Aber sicher, es ist so, der User spricht nur mit, der singt sogar mit und das hat natürlich ganz neue Reize und auch neue Herausforderungen, auch für uns als Musikredakteure.
Das Echo auf diese ersten YouTube Music Awards, das Echo ist enorm. Was glauben Sie, ist das jetzt nur symbolisch, dieser Abend, dass MTV abgelöst worden ist? Oder haben wir es mit einem Musikpreis zu tun, der je länger, je mehr auch relevanter wird, in der gleichen Liga wie die Grammys oder eben wie diese European Music Awards von MTV?
Ich bin mir eigentlich sicher, dass der an Relevanz gewinnen wird, von dem her, dass halt einfach nochmal YouTube die größte Musikplattform der Welt ist. Mittlerweile weist YouTube pro Minute 72 Stunden neues Material aus. Und ich denke mir, diese Relevanz, die wird noch zulegen. Wir werden jetzt in den nächsten Tagen sehen, wie zum Beispiel diese südkoreanische Band, die da gewonnen hat, die Girls' Generation, ob die sich jetzt mit diesem Preis wirklich einen Namen schaffen konnten, weil das hat MTV des Öfteren geschafft. Amerikanische Acts, die in Europa noch nicht diese Bekanntheit hatten, durch diesen Award eigentlich bekannter zu machen. Ich denke mir dann die Dixie Chicks zum Beispiel, die weit über ihr Stammpublikum berühmt wurden mit den MTV und den Grammy Awards.
Es war ein langer Weg zur Freiheit. Seine Lebensgeschichte hat Nelson Mandela im Buch Long Walk to Freedom niedergeschrieben. Jetzt ist die Autobiografie des südafrikanischen Freiheitskämpfers und Anti-Apartheid-Helden verfilmt worden. Gestern war die Premiere in Johannesburg. Ein nationales Ereignis. Die Frage an unsere Korrespondentin Leonie March in Südafrika. Wie ist der Film beim Publikum angekommen?
Der Film ist gestern hier bei der Premiere extrem gut aufgenommen worden und bekam sogar Standing Ovations. Dabei war es ein sehr kritisches Publikum, denn im Kino saßen unter anderem auch Familienmitglieder des Mandela-Clans, ehemalige Freiheitskämpfer und auch Regierungsmitglieder. Und viele waren wirklich sehr gerührt und mussten zwischendurch zum Taschentuch greifen. Es war also eine sehr emotionale Premiere. Vielleicht ein paar Reaktionen dazu. Nelson Mandelas Tochter Sinzi sagte, es sei schmerzhaft, aber auch wichtig für sie gewesen, diesen Film zu sehen. Nelson Mandelas Ex-Frau Winnie meinte, es sei ein sehr bedeutender Film. Er erinnere daran, wie viel nicht nur Mandela, sondern auch andere für die Freiheit ihres Landes geopfert hätten. Sie kam übrigens nach der Premiere Hand in Hand mit Naomi Harris aus dem Kino. Das ist die Schauspielerin, die in dem Film die Winnie Mandela spielt. Also das ist eine deutlich positive Geste, dass Winnie Mandela dieser Film und diese Darstellung ihrer eigenen Person wirklich gut gefallen hat. Naja, und viele Weggefährten Mandelas würdigten den Film ebenfalls als bedeutendes historisches Vermächtnis. Ihrer Meinung nach wird die Geschichte Mandelas und Südafrikas, die ja wirklich eng miteinander verbunden sind, sehr treffend dargestellt.
Der Film kommt jetzt in Südafrika in die Kinos. Dazu die Frage, wer kann sich denn einen Kinobesuch leisten von der Township-Bevölkerung rund um die großen Städte? Wen wird dieser Film denn erreichen?
Ich denke, dass die Südafrikaner wirklich Schlange stehen werden, um diesen Film zu sehen. Die ersten Plakate habe ich hier bereits im Juli gesehen. Also es wird wirklich viel Werbung gemacht für diesen Film. Was die Kinoinfrastruktur in Südafrika angeht, da haben Sie recht. Das beschränkt sich tatsächlich auf die größeren Städte und dort meistens auf die Geschäftsviertel oder auf die Innenstädte. Da ist es also oft nicht nur eine Frage des Geldes, ob man sich das Ticket leisten kann, sondern auch des öffentlichen Verkehrssystems, nämlich wie man abends sicher vom Kino, von der Innenstadt wieder an den Stadtrand kommt. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass dieser Film auch in den Townships gezeigt werden wird, also zum Beispiel bei Open-Air-Veranstaltungen, dass die Kinobetreiber auch Sondervorstellungen zum Beispiel für Schulklassen veranstalten werden und so eben wirklich dafür sorgen werden, dass dieser Film von einem möglichst großen Publikum auch gesehen werden kann.
Der alte Nelson Mandela, Madiba, wie er genannt wird in Südafrika, er hat sich längst aus dem politischen Tagesgeschäft zurückgezogen. Er ist schwer krank. Warum gerade jetzt diese Premiere? Hat das symbolische Bedeutung?
Also ich würde sagen nicht. In diesem Film steckt jahrelange Arbeit und dieser Zeitpunkt der Premiere hängt weniger mit seinem fragilen Gesundheitszustand zusammen, als damit, dass Südafrika im kommenden Frühjahr ja den 20. Jahrestag der ersten freien und demokratischen Wahlen feiert, bei denen Nelson Mandela ja 1994 zum ersten schwarzen Präsidenten Südafrikas gewählt wurde. Und so ist es eine wirkliche Hommage an sein Lebenswerk und auch ein Rückblick auf die Geschichte des Landes und vielleicht auch eine Mahnung, diesen eingeschlagenen Weg nicht aus den Augen zu verlieren.
Leonie March, Sie haben gesagt, Nelson Mandelas Weggefährten, sogar seine frühere Frau Winnie Mandela, waren an der Premiere. Er selbst fehlte ja. Wie geht es ihm? Weiß man was?
Ja, das ist eine wirklich schwere Frage, denn mit Sicherheit ist es momentan kaum zu beurteilen, wie es Nelson Mandela wirklich geht. Da klafft eine Kluft zwischen den öffentlichen Bekanntgaben und zwischen dem, was so in den Medien hier berichtet wird. Die Regierung hat in den vergangenen Wochen nur noch sporadisch Mitteilungen rausgegeben und da ist es dann immer wieder wirklich gebetsmühlenartig, sein Gesundheitszustand sei kritisch, aber stabil. Familienmitglieder betonen in den letzten Wochen, es gehe ihnen den Umständen entsprechend gut. Mandela ist ja nach seinem langen Krankenhausaufenthalt wieder zu Hause und wird dort von seinem Ärzteteam rund um die Uhr gepflegt. Sehr wahrscheinlich ist, dass er immer noch künstlich beatmet wird und sehr wahrscheinlich ist auch, dass er intensivmedizinisch behandelt wird. Und die letzte Meldung zum Gesundheitszustand kommt von Tokyo Sekhwale. Das ist ein langjähriger Vertrauter Nelson Mandelas. Er war Minister in seinem Kabinett. Der wurde jetzt am Wochenende mit den Worten zitiert, Mandela sage über sich selbst, er sei nicht krank, sondern lediglich alt. Allerdings gibt es daran, wie eben schon bemerkt, hier in den Medien und in der Öffentlichkeit erhebliche Zweifel an diesen optimistischen Aussagen, denn immer wieder kochen hier Spekulationen auf. Also was genau hinter den Mauern von Nelson Mandelas Haus geschieht, das weiß wirklich nur der engste Kreis.
Leonie March aus Südafrika. Der deutsch-schweizer Kinostart von Long Way to Freedom ist für den 6. Februar 14 geplant.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.